Seitdem unser Leben mit mehr Vorschriften behaftet ist als früher, Vorschriften, die man nicht immer nachvollziehen kann und die sich manchmal ändern, ne? So wie sich vieles gerade ändert, bei vielen von uns macht sich der Wunsch breit, endlich von Vorschriften frei zu sein, endlich frei von irgendwelchen Ansteckungsrisiken oder anderen Risiken, frei von der Angst, die unterschwellig da immer mitgeht. Freiheit. Das klang auch vorhin in dem einen Lied mit an, es klang in der Schriftlesung mit an. Wie sieht für dich Freiheit aus? Absolute Freiheit. Wenn du davon träumst, was hast du für ein Bild vor Augen? Wo würdest du gern sein, wenn nicht hier? Wir haben auch im August einen sehr schönen Urlaub in Ungarn erleben können. Eine Frau, die Kinder, ich und haben unsere Schwiegermutter, meine Schwiegermutter besucht. Und dort waren die Zahlen so niedrig, dass man fast gar niemanden mit Maske gesehen hat. Weder in öffentlichen Verkehrsmitteln noch in Einkaufszentren. Also man hat mal kurz vergessen können, dass es eine Pandemie gibt. Und das tat emotional sehr gut. Ich kenne einen Bruder aus der Schweiz, habe ihn auch auf der Männerfreizeit getroffen. Einige von euch kennen den David Tarjan. Ja. Der besitzt in Kanada ein Waldgrundstück. Und das ist seit vielen Jahren bei ihm ein Projekt, dass sie ab und zu dorthin reisen und dort ein bisschen was machen. Und es gibt dort keinerlei Bebauungsvorschrift, müsst ihr euch vorstellen. Er kann auf diesem Grundstück machen, was er will. Niemand redet ihm dort rein. Aber er hat auch davon erzählt, wie sich diese Freiheit anfühlt. Ein Jahr waren sie dort und haben erstmal einen Viertelhektar Wald gerodet. Das war eine Menge Arbeit. Also erstmal eine Lichtung, einen Bauplatz freimachen. Und dann stellt euch vor, sie sind ein, zwei Jahre später wiedergekommen, ich weiß nicht mehr genau. Und alles, was sie gerodet hatten, war jetzt voll von Dornen und Disteln. Adam lässt grüßen, hat er gesagt. Und als es dann an den Hausbau ging, und er hatte dort Hilfe, ne, sie haben sich so eine größere Blockhütte gebaut, vielleicht, ich denke, etwas kleiner als dieser Versammlungssaal hier ist, aber groß genug, dass eine Familie dort auch dauerhaft wohnen könnte. Ne. Und als sie dann das Haus nach längerer Zeit wieder besucht hatten, haben sie festgestellt, dass Mäuse sich die Freiheit genommen hatten, dort zu wohnen. Ich habe ein Bild gesehen, wo er eine Maus in so einer Mausefalle fotografiert hat, und es sah ja aus wie eine große Ratte. Also wenn das schon dort die Mäuse sind, dann frage ich mich, wie groß die Ratten sind. Die haben auch Freiheit, ne? Und dann hat ihm noch ein Nachbar gesagt, im Übrigen, hier in der Gegend machen einige Banditen auch die Gegend unsicher. Er hat dann ein Schild gezeigt, wo an einem Baumstamm dran stand, Private Property, Privateigentum. Aber ob das die Banditen wirklich abhält, ist fraglich. Und das alles nur, um eines zu zeigen. Selbst die ultimative Freiheit in dieser Welt, Wildnis, unberührte Landschaft, sie ist nicht frei von Sorgen, Nöten und Problemen. Aber generell lässt sich natürlich Folgendes feststellen. Je mehr Freiheit wir bekommen, umso weniger Sicherheit haben wir gleichzeitig. Du kannst dort tun, was du willst, aber du bist auch relativ ungeschützt in dieser Wildnis. Und umgekehrt, wenn uns doch der Geschmack mehr in Richtung Sicherheit steht, wenn wir mehr Sicherheit wollen, dann werden wir unsere Freiheit einschränken müssen. Letzteres geschah oft in Zeiten mit hohen Infektionszahlen. Es geschieht auch bei der Kriminalitätsbekämpfung. Sicherlich, es würden mehr Kriminelle geschnappt, wenn an jeder Ecke einer Stadt eine Videoüberwachung wäre. Aber was macht das mit der Freiheit aller anderen Bürgerinnen und Bürger? Wir können hier und jetzt also nicht beides gleichzeitig haben. Freiheit oder Sicherheit. Du hast die Wahl. Und auch in Sachen des Glaubens müssen wir diese Wahl treffen zwischen Freiheit oder Sicherheit. Damit es hier kein Missverständnis gibt, mit Freiheit meint die Bibel keine absolute Selbstbestimmung. Kein Mensch ist autonom. Ein Mensch, der im Sinne von Gottes Wort frei ist, kann und wird nicht tun, was er will. Auch er untersteht einem Herrn. Nur ist dieser Herr nicht länger die Sünde, das war vor dem Christwerden, sondern der Herr ist jetzt Jesus Christus. Wenn ihr euch eine Stelle notieren wollt, die ihr dazu in Ruhe nachlesen könnt zu Hause, wäre das Römerbrief Kapitel 6. Ja, du unterstehst immer einem Herrn, aber du bist nur dann im biblischen Sinne frei, wenn du dem richtigen Herrn unterstehst, dem Herrn Jesus Christus. Und dieser Herr verschreibt sein Gesetz nicht rein äußerlich wie damals unter dem Gesetz Mose, sondern mit Jesus wird das Gesetz zu einer innerlichen Sache, die man aus Überzeugung tut. Auch hier könnt ihr euch meinetwegen Hebräerbrief Kapitel 8 zum Lesen mitnehmen nach Hause. So, nachdem wir kurz geklärt haben, was biblische Freiheit meint, können wir auch in Glaubensdingen diese Wahl zwischen Freiheit und Sicherheit sehen. Du möchtest Sicherheit? Dann lebe deinen Glauben so, dass niemand Anstoß nimmt. Du wärst dann aber nicht frei zu tun, wovon du vom Wort Gottes her wirklich überzeugt bist. Du hast vielleicht Ansehen, aber nicht unbedingt bei Gott. Also willst du dann vielleicht lieber Freiheit, den Glauben so zu leben, wie er vom Wort Gottes her wirklich gemeint ist? Dann verlierst du aber viele irdische Sicherheiten. Du verlierst Freunde. Du wirst vielleicht nicht hoch im Ansehen stehen. Welche Wahl sollen wir nun treffen? Als Einzelne oder als Gemeinde? Lesen wir bekannte Worte, die Jesus zu Menschen sprach, die eigentlich schon an ihn glaubten. Und das waren Worte, die wir vorhin auch in der Schriftlesung gehört haben. Blättert nochmal in das Johannesevangelium Kapitel 8, wenn ihr das parat habt. Ich lese hier nochmal ab, Vers 31. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus legt uns hier nahe, auf biblische Freiheit zu setzen, anstatt auf irdische Sicherheit. Die Wahrheit, von der er sprach, war in seiner Person selbst verkörpert. Durch Jesus lernen wir, wie wir als Menschen wirklich sein sollten, welchen Weg wir gehen sollten. Ein Weg, der schmal ist und den leider nur wenige gehen. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Zuhörer zumindest gedacht haben, ja, aber das, was du da sagst, Jesus, macht mir Angst. Wo bleibt bei all dieser Freiheit meine Sicherheit? Und sie antworten, indem sie etwas anbringen, was ihnen bisher so viel Sicherheit gegeben hat. Nämlich, lesen wir Vers 33, sie sagen, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Das kannst du so übersetzen wie, ich bin so und so aufgewachsen, das kenne ich, das beruhigt mich, das gibt mir Sicherheit. Eigentlich fühle ich mich gar nicht unfrei. Jesus antwortete ihnen dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. So ein Leben in altvertrauten Mustern, das fühlt sich sicher an und wir werden nervös, wenn jemand kommt und sich jetzt etwas ändern soll. Jesus weist seine Zuhörer darauf hin, euer Leben ist nur vermeintlich sicher. In Wirklichkeit seid ihr Knechte der Sünde. Wovor müsste man eigentlich mehr Angst haben? Etwas Neues mit Jesus zu wagen oder so weiter zu leben wie bisher und am Ende zu merken, ich bin gar nicht frei. Ich habe auf irdische Sicherheiten gesetzt. Das Leben als Knecht der Sünde, das endet irgendwann einmal. Das Leben mit dem Sohn aber mündet ins ewige Leben ein. Jesus sagt, entscheidet euch für mich, für die Wahrheit und damit für die Freiheit des Glaubens. Bei allen Risiken, irdischen Risiken, die dann drohen, ist das die einzige sinnvolle Wahl, die bleibt, wenn man eine Zukunft mit Gott haben will. Aber das hat natürlich einen Preis. Jesus hat diesen Preis selbst bezahlt, indem er für solche und ähnliche Worte abgelehnt und am Ende sogar getötet wurde. Schon am Ende von Johannes 8 drohte ihm der Tod. Da lesen wir nämlich im Vers 59, da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Da hat sich Jesus noch zurückgezogen, ne? Seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber wir merken, solche Freiheit zu verkünden und zu leben, Es hat seinen Preis. Und das Krasse ist, viele von denen, die ihn töten wollten, haben anfangs an ihn geglaubt. Wer wirklich frei sein will, der darf nicht an irdischen Sicherheiten hängen. Und wie oft sagt Jesus Worte wie, wer seine Familie mehr liebt als mich, der kann nicht mein Nachfolger sein. Oder auch im Johannesevangelium Kapitel 5, wo er sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht sucht. Und das ist an die Pharisäer gerichtet gewesen, die ihre Wertigkeit davon abgeleitet haben, welches Ansehen sie untereinander als Berufskollegen hatten. Ne? Aber Jesus sagt, das hindert euch, das blockiert euch in Sachen Glauben. Und mal ehrlich, so manche Meinung, manche Ansicht, die ist doch nur deswegen cool und vermittelt scheinbar Sicherheit, weil es viele Leute gibt, die Beifall klatschen, wenn man diese Meinung äußert. Aber Jesus sagt, das steht dem Glauben im Wege. Diese vermeintlichen Sicherheiten muss man loslassen für die Freiheit. Und Paulus ist es, der uns sagt, das lohnt sich. Römerbrief Kapitel 8, Vers 18. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Betracht kommen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbar werden soll. Glauben wir das? Wir machen ja allerlei Dinge durch. Wir spüren, dass das Leben oft nicht sicher ist. Und das macht uns Angst. Und wir sollen nicht denken, dass Paulus nie Angst hatte. Er war auch ein Mensch. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, gibt er eine lange Liste von Situationen, die, glaube ich, du noch nie erlebt hast. Er sagt, ich habe weit mehr Mühsal. Über die Maßen viele Streiche ausgestanden. Damit meint er nicht irgendeinen Streich vom 1. April, damit meint er Peitschenhiebe. War mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x 40 Streiche, weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Mörder, in Gefahren vom eigenen Volke, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meere, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Zulauf zu mir, die Sorge für alle Gemeinden. Warum hat der Mann sich das angetan eigentlich? Seine Karriere hätte eigentlich anders verlaufen müssen oder können. Stellen wir uns vor, er hätte nach seiner Ausbildung unter dem berühmten Rabbiner Gamaliel einfach irgendwo in einer jüdischen Synagoge angeheuert. Die hätten ihn mit Handkuss genommen. Er hätte ein relativ ruhiges Leben geführt, wäre versorgt gewesen. Aber im Rückblick sagt dieser bekehrte Paulus im Philipperbrief Kapitel 3, früher hielt ich diese Dinge, also diese Sicherheiten, ne? Früher hielt ich diese Dinge für einen Gewinn. Aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es auch als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Um jeden Preis? Das kann nur jemand sagen, der vorher begriffen hat, welch großen Preis Jesus Christus am Kreuz bezahlt hat, als er dort sein sündloses Leben Gott zu Füßen legte. Kann ein Nachfolger von Christus erwarten, ein sorgloses, unbeschwertes Leben in irdischer Sicherheit zu führen? Nein. Vielmehr erlebt der wahrhaft erlöste Mensch häufig das, was Christus erlebt hat, nur eben im Kleinformat. In einem Lied, was wir auf der Männerfreizeit letzte Woche immer wieder gesungen haben, es war sozusagen unser Motto, ne? Da lautet die Strophe 2 wie folgt. Ich lese mal was draus vor. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, liegt oft im Hafen fest, weil sich's in Sicherheit und Ruhe bequemer leben lässt. Man sonnt sich gern im alten Glanz vergangener Herrlichkeit und ist doch heute für den Ruf zur Ausfahrt nicht bereit. Doch wer Gefahr und Leiden scheut, erlebt von Gott nicht viel. Nur wer das Wagnis auf sich nimmt, erreicht das große Ziel. Das große Ziel. Ja, wer ein Ziel hat, der kann trotz banger Momente in diesem Leben weitergehen und den jeweils nächsten Schritt wagen. Hast du eine Vorstellung von diesem Ziel? Der Verfasser des gleichen Liedes dichtet in der Strophe 5 Folgendes. Das Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Und wenn uns Einsamkeit bedroht, wenn Angst uns überfällt, viel Freunde sind mit unterwegs auf gleichen Kurs gestellt. Das gibt uns wieder neuen Mut. Wir sind nicht mehr allein. So läuft das Schiff nach langer Fahrt in Gottes Hafen ein. Und es stimmt. Wir erreichen dieses Ziel nur gemeinsam. Und in Gottes Hafen angekommen, werden wir etwas erleben, was im Hier und Jetzt unmöglich schien. Dazu ein paar Kostproben aus dem Buch der Offenbarung. Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Kein Meer mehr. Unsere Reise durch Drangsal ist dann zu Ende. Und alles, was uns vom Glauben abbringen wollte, landet im Feuersee, wird nicht mehr da sein. Und wisst ihr, was das heißt? Es wird ultimative Sicherheit geben. Keine Bedrohungslage mehr. Die Gefahr ist vorbei. Und in Kapitel 22, Vers 3 lesen wir, und nichts Gebanntes wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr, der himmlischen Stadt, sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Ja, man könnte sagen, dienen tun wir doch auch jetzt schon, aber hier ist es ein ungehindertes Dienen, in Freude. Das ist ultimative Freiheit für alle erlösten Menschen. Habt ihr gemerkt? Bei diesem ewigen Ziel haben wir Freiheit und Sicherheit, beides zusammen. Das ist unser ewiges Ziel. Wer also jetzt die Freiheit wählt, wird eines Tages beides bekommen. Wer aus Angst heraus aber sich an irdische Sicherheit klammert, der wird beides verlieren. Und ich finde es interessant, dass in jenem Lied der Refrain am Ende jeder Strophe wie folgt lautet: Bleibe bei uns, Herr. Bleibe bei uns, Herr, denn sonst sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer. Oh, bleibe bei uns, Herr. Das sind Worte, die Jünger zu Jesus gesagt haben, als er noch leiblich nach seiner Auferstehung mit ihnen Zeit verbracht hat. Aber muss der Auferstandene Christus, der mittlerweile zur Rechten Gottes sitzt und herrscht, muss der noch gebeten werden, bei uns zu bleiben? Versuchen wir es mal aus den letzten Worten rauszuhören, die Jesus jemals zu einer Gemeinde gesagt hat. Und diese letzten Worte finden wir auch im Buch der Offenbarung. Ich lese aus Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts und weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mit meinem Vater sitze auf seinem Thron. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Stellen wir uns das vor. Gemeinde des Herrn und Christus steht draußen vor der Tür, statt mittendrin zu sein. Aber sehen wir auch, was Jesus will. Er will wieder rein. Er klopft an. Er möchte reinkommen. Er muss nicht gebeten werden. Er will das. Die Frage ist nicht, bleibt er bei uns? Gilt sein Angebot von wahrer Freiheit noch? Nein, die Frage muss lauten, lassen wir Christus wieder an Bord unseres Gemeindeschiffes? Das ist ein Bekehrungsaufruf für Christen. Wir dürfen ihm bekennen, dass wir ihm weiter folgen wollen. Weiter als jemals zuvor. Und wer noch gar nicht an Bord ist, dem dürfen wir ohne Angst, ohne falsche Rücksichtnahme auf altehrwürdige Traditionen sagen, beschäftige dich mit der guten Nachricht, dass Christus für dich gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Dann kehre um, lass dich als Glaubender in der Taufe begraben, um mit Jesus zu einem neuen Leben aufzuerstehen. Verlass die scheinbaren Sicherheiten, mit denen du aufgewachsen bist, und ergreife die Freiheit, die nur Jesus schenken kann. Lasst uns keine Angst haben, liebe Geschwister. Die Freiheit ist was Cooles und jegliches Risiko wird sich am Ende auszahlen. Bleiben wir an Bord und machen wir diese Reise bis zum Schluss, wo wir dann ultimative Freiheit, ultimative Sicherheit, beides vorfinden werden. Amen.